Ich mach doch, was ich kann.
Du hast ja aber gar nicht auf dem Schirm, was alles gemacht werden muss. Deswegen mache ich immer mehr, als ich kann. Ich kann aber auch nicht dafür, dass es mehr ist, als wir können. Ich würde auch gerne mal sagen, ich kann nicht mehr. Aber dann leiden am Ende wieder die Kinder.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, und weil das in unserem Fall ihr armen Ei-Stufis wärt, die dann leiden würden, streiten sich die Mama Wollner und der Papa Westerholt eben auch gar nicht so oft so doll über Filme und Serien, bis am Ende wieder einer heult.
Es sei denn, es ist ein Musical, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben heute ganz besonders gar keinen Grund, uns zu streiten oder zu weinen oder was auch immer bei den tollen Gästinnen in dieser Ausgabe. Du hast dich wunderschön mit Caroline Herford zu Wunderschöner getroffen, ihrem neuen Film.
Und du dich mit der zauberhaften Devrim Lingnau, European Shooting Star der Berlinale in diesem Jahr und vielen von euch wahrscheinlich bestens bekannt als die Kaiserin aus Die Kaiserin, in der sie jetzt schon 2 Netflix-Staffeln lang eine etwas andere Sissi spielt.
Grund genug, dass heute niemand heult bei 2 so exquisiten Stars. Alles für euch.
Dann auf ins Kino mit uns allen. 2022, vor 3 Jahren, da war es wunderschön. So hieß Caroline Herfurths 4. Kinofilm als Regisseurin. Diese Woche startet, fast auf den Tag genau übrigens, 3 Jahre später, zum ersten Mal eine Fortsetzung von einem ihrer eigenen Filme, nämlich Wunderschöner.
Ich verstehe einfach nicht, warum wir diese bescheuerte Liste brauchen. Was soll das sein, ein Wettbewerb?
Ich habe einfach keine Lust mehr, dir immer wieder zu erklären, wie ein Haushalt funktioniert. Das ist halt nicht nur Müll und Wäsche.
Aber könntest du bitte aufhören, mich zu behandeln, als wäre ich so ein Idiot, der sich die ganze Zeit hinterherräumen lässt? Ich mach doch, was ich kann.
Du hast ja aber gar nicht auf dem Schirm, was alles gemacht werden muss.
Warum sollen deine Vorstellungen dann immer der Standard sein?
Ich habe nicht verlangt, dass es mein Standard ist, aber einen muss es geben. Ohne geht es nicht. Wir können gerne mal einen Standard verhandeln. Aber es ist nicht so, als würdest du ein Gespräch anbieten. Du ignorierst es einfach.
Ich ignoriere überhaupt nichts. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was du machst.
Dann sag doch.
Dafür brauche ich keine Liste.
Was habe ich gemacht letzte Woche?
Ah, okay. Willst du jetzt gerade streiten? Ja? Brauchst du das? Dass du es immer besser machst? Das Gefälle?
Ja. Genau, ich brauche das. Ich liebe Streiten. Streiten ist mein absolutes Lebenselixier. Weißt du, wie anstrengend es ist, sich ständig nerven zu müssen? Ich fänd's richtig gut, wenn ich mal nicht kämpfen müsste für eine Lösung, weil du einfach mal eine von dir aus anbietest.
3 Jahre sind auch im Film vergangen für alle ProtagonistInnen, mit denen wir es auch hier wieder zu tun haben. Wie gerade gehört, zum Beispiel Sonja und Milan, das Paar, das wieder von Regisseurin Caroline selbst und von Friedrich Mücke gespielt wird. Die 2 sind getrennt mittlerweile, versuchen aber weiter irgendwie gemeinsam Eltern zu sein, wie es so viele Paare tun.
Ja, Verständigungsprobleme sind die Tagesordnung, Stichwort unterschiedliche Kommunikation zwischen Paaren und die daraus resultierenden Probleme. Wer aber denkt, in diesem Film einer Frau sind grundsätzlich die Männer die Idioten und die Frauen die Heldinnen in Strumpfhosen, der irrt gewaltig. Dafür gibt's auch in der Fortsetzung unter anderem wieder Nora Tschirner als Sonjas beste Freundin Vicky, die so ein Ich-arme-getrennte-Frau-Geheule mal gar nicht durchgehen lässt.
So, ist jetzt offiziell. Ich bin der Olle Rest. Er geht jetzt zu seiner Pole-Dance-Schule und ich bin übrig. Aussortiert, Müll. Was soll denn das?
Ich such den Knopf für den Radiosender ändern. Ich kann diesen Song nicht mehr hören, aber ich finde den Knopf einfach nicht.
Welcher Song?
Der Olle-Rest-Song. Du willst nicht übrig bleiben, dann hör auf damit. Es ist okay, du darfst jetzt mal eine andere Platte auflegen. The Winner Takes It All oder so. Und du bist der Winner hier. Ich habe den Profil gemacht.
Was?
So eine Dating-App zum Spaß haben.
Oh, Vicky, meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie mit so Fremden. Musst du mich da ausziehen vor denen?
Muss ich ihn gleich ausziehen. Nur wenn du willst. Ich geh mal schlafen.
Ja, Lehrerin Vicky ist selbst frisch getrennt, halb getrennt, wir wissen es nicht genau, von Sportlehrer Franz. Der hat auf jeden Fall eine ziemliche Selbstfindungskrise und reist seit 3 Monaten um die Welt. Während Vicky sich in der Schule mit aufmüpfigen Teenage-Girls rumschlägt, die eine ganz neue Form von 16-jährigem Feminismus an den Tag legen, den man auch erstmal raffen muss.
Also ich bin sichtbar heute als Frau. Sie meinen, weil Sie bauchfrei tragen, sind Sie frei?
Ja. Ich bin stolz auf meinen Körper, ich habe keine Angst, den zu zeigen.
Aber kann denn jede bauchfrei tragen? Und müsste dabei keine Angst haben, sich zu zeigen?
Ja gut, ich meine, wenn man sich gehen lässt, zur Not kann man immer was machen. Meine Mutter zum Beispiel ist immer noch super sexy.
Aha, also ich muss sexy sein. Oder will ich es freiwillig? Oder muss ich? Ja, komme ich jetzt schon ins Schleudern. Was ist denn, wenn ich gar nicht sexy sein will?
Dann werde ich Lehrerin wie Sie.
Verstehe. Also wenn ich nicht sexy bin, habe ich nicht mehr so viel Auswahl.
Wer will denn nicht sexy sein?
Und wer entscheidet, was sexy ist?
Das ist, was hier in der Fortsetzung von Wunderschön so herrlich funktioniert, wie die Rädchen im Clash der Generationen ineinander greifen, bestens geölt, ohne Fremdkörper, sehr smooth, weil einfach so grandios geschrieben, aber da kommen wir noch drauf.
Denn Wunderschöner ist durchaus dramatischer, tragischer als Teil 1. Neu im Spiel sind hier zum Beispiel das Paar Nadine und Philipp, gespielt von Anneke Kim-Sarnau und Godehard Giese. Er als Berliner Finanzsenator, sie als dessen Frau. Ja, und nicht nur geht der bekannte Politiker fremd, er macht es wirklich mit einer sehr jungen rumänischen Prostituierten. Nadine kommt dahinter, geht der Sache nach, findet die junge Frau, der es wirklich hundsmiserabel geht, und nimmt sie mit zur Finanzsenatorenfamilie nach Hause in die Villa.
Was hast du jetzt mit ihr vor?
Auf jeden Fall möchte ich nicht vögeln in ihrer Notlage.
Notlage? Nadine, das ist eine Prostituierte, die wirkte jetzt nicht so, als wäre sie in Not.
Sie ist 21.
Die ist doch nicht 21.
Na, dann ist ja kein Problem.
Okay, kannst du dich jetzt bitte kurz beruhigen und mir sagen, warum eine Prostituierte in unserem Wohnzimmer sitzt?
Ich verstehe gar nicht, wie dumm du bist. Ich habe eine Femme fatale erwartet. Und dann sitzt da dieses Kind. Dir fällt nichts anderes ein, als sie zu bumsen.
Es ist das Kapitel dieses Films, da bleibt uns der Komödienanteil wirklich im Hals stecken und man sitzt da und denkt, fuck, das ist richtig übel, richtig heftig. Und es sind so viele Schauplätze in diesem Film, dass wir sie nicht alle der Reihe nach durchgehen können. Als verbindendes Element vielleicht nur noch das Beispiel, dass die Tochter von Finanzsenator Philipp und Nadine eben jene Schülerin von Vicky ist, die wir eben gehört haben, die sich so für ihr Recht eingesetzt hat, sexy zu sein, und dass Frau quasi selbst schuld ist, wenn sie nichts aus sich macht.
So, ich muss an dieser Stelle, bevor wir uns wirklich da inhaltlich verzetteln, denn es gäbe noch tausend Dinge zu erzählen, aber dann hätten wir euch quasi irgendwann auch den ganzen Film erzählt. Ich muss deshalb an dieser Stelle zwei Dinge an diesem Film aufs allerhöchste Podest heben, und das sind für mich Drehbuch und Regie. Also wie Caroline das eigentlich in jedem ihrer Filme hinkriegt, so ein Auge für alle ihre SpielpartnerInnen zu haben, denen neben sich selbst auch wirklich jede Luft zum Atmen, zum Aufblühen und zum Scheinen zu lassen, und das gilt auch für die, mit denen sie also gar keine Szenen zusammen hat, die sie also dann Anführungszeichen nur inszeniert, das ist das eine und ist, finde ich, großartig. Und und ich kenne auch in der Form niemanden in Deutschland, der das so kann oder so leben würde wie sie. Ich habe da vor einiger Zeit mit Friedrich Mücke mal drüber gesprochen und der betont das auch immer wieder, kennt auch niemanden sonst, der also so eine großzügige schauspielende Regisseurin wäre. Und das andere ist das Drehbuch, das Caroline wieder zusammen mit Monika Fessler geschrieben hat und das für mich eine Authentizität und Natürlichkeit hat, die ich unfassbar finde. Also keine Szene im Film, kein Dialog, wirkt irgendwie ausgedacht, so gestelzt, hingebogen oder zurechtgezerrt. Alles wirkt so wie aus einem Guss, alles kommt so aus der siebten Sohle, und das bei fünf so unterschiedlichen Frauen im Zentrum des Films, die ja so ein Alter abdecken von 50, 40, 30, 20 runter bis eben zu 16-Jährigen. Und also für die alle so zu schreiben, dass es im fertigen Film dermaßen aus einem Guss kommt, so spontan und auch so real klingt und eben nicht nach Textbuch, nicht da hat irgendwer von außen draufsichtig was geschrieben, wo wir dann manchmal denken, ja, genau so stellen sich 50-Jährige vor, wie 16-Jährige vielleicht sprechen würden. Also, dass sie das so exakt hinkriegen, die beiden, dafür meinen größten Respekt. Und das macht einfach auch diesen Film wieder, der für mich, sage ich schon mal, die tragisch-dramatischste Komödie bisher von Caroline ist, wieder zu einem absoluten Erlebnis auf satten 2¼ Stunden Länge.
Ja, damit ist der Film knapp unter The Brutalist von der Laufzeit her. Ich habe so ein bisschen das Problem auch tatsächlich damit zu sagen, das ist einfach nur eine Fortsetzung, weil es eigentlich eher ein Weiterdreh ist. Mhm. Bei Fortsetzung ist ja ganz offen, man macht einfach die gleiche Geschichte nochmal, man hat mit dem ersten Teil viel Geld verdient, also Blaupause drauf und eigentlich ein Stück nach links oder rechts verschoben, nochmal gemacht. Das finde ich hier ist überhaupt nicht. Es sind wirklich, der Film ist viel reifer, er ist viel weiter, ist von der Tonalität viel, viel schwerer. Und Caroline,
fast eine Konsequenz vom ersten.
Ja, also es ist, wenn man es macht, dann bitte so. Sie hat sich wirklich Gedanken gemacht, sie hat das Thema weitergedreht und sie macht hier auch nicht, also sie ergreift für niemanden Partei, weder für Geschlechter noch für Haltungen oder Einstellungen. Also es gibt ja auch irgendwie so einen Moment, wo eine Frau sagt, ich habe die Schnauze voll von diesem MeToo, ich will wieder irgendwie flirten dürfen, ich will mich anfassen lassen dürfen etc., ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und wie sie es auch schafft, alle Figuren aus dem ersten Film wieder mit aufzunehmen, bis auf Martina Gedeck und Joachim Krohl, die sind weg. Das ist aber auch nicht schlimm, die vermisse ich nicht.
Richtig.
Aber alle anderen tauchen, wenn auch mal kurz, wieder auf. Und für mich ist auch irgendwie das Schlussbild des Films, ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, wirklich on point.
Ich habe mich mit ihr getroffen aus dem einzigen Grund, meine liebe Frau Wollner, dass du verhindert warst.
Ja.
Ich hatte dein eigenes Ohr, das rechte oder das linke?
Das linke Ohr.
Dein linkes Ohr hatte dich ausgenockt und natürlich musste ich mich da auch Caroline gegenüber oder wollte mich ihr gegenüber erklären, warum ich ihr nun so ganz alleine gegenüber saß. Kurzer Spoiler vorab, ich soll dir gute Besserung wünschen.
Vielen Dank.
Ich soll dich herzlich grüßen, sie ist ganz doll krank.
Oh nein.
Ja, wir hoffen, dass sie bis zur Berlinale irgendwie wieder fit wird. Die hat sich das Ohr zerhauen, so richtig.
Wie, mit einer Entzündung?
Ganz, ganz, ganz schlimme Entzündung. Und ja, und war gestern beim Arzt nochmal.
Sowas darf man doch einem Hypochonder nicht erzählen.
Das ist tatsächlich auch, insofern kann ich dich da vielleicht beruhigen, so ein verschlepptes.
Ah ja,
okay.
Ja, das beruhigt mich tatsächlich, weil Verschleppen ist nicht meine Art.
So. In gar keiner Hinsicht, wie wir wissen. Du verschleppst ja auch keine Gelegenheit, einen neuen Film zu drehen.
Doch, jetzt ja.
Ja, doch wirklich?
Jetzt habe ich Lust auf Verschleppen, das nächste Mal.
Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Caroline Herfurth in eine Stunde Film. So schön, dass wir diese Tradition einfach weiter aufrechterhalten und grundsätzlich zu jedem deiner Filme so gerne reden. Ich finde es eine ziemliche Hinterhältigkeit in diesem Fall, dass du die Filmkritik schon im Titel versteckst.
Oh, das ist ja schön, dankeschön.
Dabei ist das, müssen wir auch sagen, einigermaßen irreführend, denn, und da muss ich auf den Spickzettel gucken, weil ihr so verflucht viele seid im Film wieder.
Stimmt, ja.
Denn für Nadine und Philipp, für Sonja und Milan, für Vicky und Franz, als auch für Julie, wird ja erstmal überhaupt gar nichts, weder wunderschön noch wunderschöner.
Ja, also die die erleben auf jeden Fall eine Menge tatsächlich, aber es wird auch schon ganz schön schön irgendwann. Also ja.
Aber der Weg bis dahin ist schon ein steiniger.
Naja, also wir fanden es einfach total spannend zu gucken, was haben die denn so in den letzten 3 Jahren erlebt? Wie haben die sich weiterentwickelt? Und wie hat sich auch die Thematik weiterentwickelt in den letzten 3 Jahren? Was passiert mit dieser Thematik, wenn man jetzt in die Welt guckt? Was ist so das, was uns umgibt gerade und was uns beschäftigt in unseren intimsten und persönlichsten Auseinandersetzungen, die wir so am Küchentisch führen? Und wie steckt da das große Ganze drin und was ist da eigentlich gerade das große Ganze? Wie ringen wir gerade um eine Sprache miteinander? Das war eine spannende Reise tatsächlich und eine spannende Entdeckungsreise. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir das Thema Körperdruck ein bisschen weiter drehen und ein bisschen weiter und tiefer untersuchen, dann merkt man ja schnell, dass diese ganzen Körperbilder viel damit zu tun, mit Sexiness zu tun haben, mit sexy sein, mit Fuckability. Und dann fragt man sich natürlich, was ist eigentlich sexy heutzutage, wer bestimmt es und warum?
Das?
Absolut, und warum ist es so wichtig überhaupt? Und kommt natürlich auch relativ schnell dann in so Themen, was ist eigentlich unser Begriff von Sexualität heute und wie sieht es mit der körperlichen Selbstbestimmung überhaupt aus? Und das ist ja ein extrem intimes Feld, auf dem man sich dann bewegt, aber auch eins, was eben Menschen in ihren persönlichsten und intimsten Beziehungen verhandeln und dabei aber natürlich auch immer in Strukturen stecken, die wir alle mit uns mittragen oder in Sozialisation oder in Bildern, mit denen wir eben groß geworden sind. Und das sich anzugucken, hat uns einfach sehr interessiert, ja.
Ich bin immer wieder aufs Neue extrem geflasht, wie Monika Fessler und du, wie ihr das im Drehbuch schreiben hinkriegt, das so on point, diesen berühmten Nagel auf den Kopf zu treffen, wie viel Beobachtungsgabe da drin steckt. Kannst du uns in den Prozess mal ein bisschen mitnehmen, wie das ist, wenn ihr beide zusammen schreibt, weil es so unglaublich aus dem Leben gegriffen ist. Und also nichts von dem, was wir im Film hören, wirkt auch nur im Ansatz geschrieben.
Also das ist, glaube ich, etwas, was uns beide sehr interessiert, dass die Menschen sich so unterhalten, also dass es dasselbe wäre, wenn wir jetzt durch die Gegend laufen, dass das einfach ja Menschen sind, denen wir begegnen, denen könnten wir überall begegnen sozusagen oder auch uns selbst darin wiederfinden. Also eine gesprochene Sprache gegen eine geschriebene Sprache ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, ich möchte ja ins Leben gucken und wahrhaftig sein in dem, was ich erzähle, wahrhaftig in den Figuren sein und auch in ihren Lebensumständen und deren wahrhaftige Auseinandersetzung und Kämpfe miteinander erzählen. Und das finde ich einfach interessanter, wenn die dann auch so klingen, wie man das so kennt, ja.
Bei dem Genre, ganz weit gefasst jetzt der Begriff, in dem ihr unterwegs seid, kennen wir das erfahrungsgemäß oft so, dass du den Fokus hast auf
Sagen wir mal, eine Protagonistin, die entspringt einer gewissen Peergroup. Sagen wir mal, es handelt sich um eine 30-jährige Frau. Dann wird deren Geschichte aus deren Perspektive erzählt. Und oft haben wir es so gehabt bei deutschen Filmen, dass die, die dann vielleicht 20 sind und die, die 50 sind, eher so die persiflierten fast schon Randfiguren sind. Jetzt schafft ihr das aber. Also euer Film könnte auch, weiß nicht, der könnte auch 4 oder 5 Blickwinkel heißen. Also ihr habt die Ebene 50, ihr habt 40, ihr habt 30, ihr habt 20 und noch knapp drunter. Und ich habe das Gefühl, die sind alle bei euch gleichberechtigt nebeneinander. Und trotzdem erzählt ihr aber eine Geschichte aus einem Fluss. Einfache Frage, wie geht das? Weil das kann sonst niemand.
Ich lasse es jetzt erstmal ganz kurz so wirken und stehen.
Das kann sonst
niemand.
Vielen
Dank. Dankeschön. Das hört sich sehr, sehr schön an.
Na, die kommen, weißt du, die kommen alle zu ihrem Recht und sie werden alle, also wir, klar ist es schon, das haben wir auch eben in der Filmbesprechung gesagt, es geht um Sichtbarkeit. Aber die Art und Weise, wie ihr es schafft, die alle sichtbar zu machen, das ist halt so außergewöhnlich.
Ich habe einfach das Gefühl, dass es so viele verschiedene Perspektiven gibt, wenn man sich diesem Thema nähert und auch so viele verschiedene Bereiche. Also das spielt eine Rolle in unseren romantischen Beziehungen, das spielt eine Rolle in unseren familiären Beziehungen, in unseren freundschaftlichen Beziehungen. Das hat was mit sexueller Sozialisation zu tun, das hat was mit Paarbeziehungen zu tun, wenn man sich schon lange kennt. Und das hat natürlich eben auch was mit anderen, eher dunkleren Bereichen zu tun. Und ich finde das total toll, das ist das Schöne am episodischen Erzählen, finde ich, eben so viele verschiedene Figuren zu haben, dass man aus so verschiedenen Blickwinkeln auf diese Thematik gucken kann oder sie daran erzählen kann und sowohl die sehr lustigen Momente erzählt, als auch die romantischen, als auch eben die dramatischen, die in diesem Teil vielleicht noch ein bisschen dramatischer geworden sind als im ersten.
Wie schmal ist da speziell in diesem Film der Grat gewesen, wenn ihr ihn überhaupt als schmalen Grat empfunden habt? Vielleicht war es gar nicht so, aber ist zumindest mein Empfinden gewesen. Deutlich mehr in diesem Film als auch in deinen vorigen vom gesellschaftlichen bis ins politische regelrecht reinzugehen. Weil ich finde, dass der Film an einigen Stellen eine sehr klare politische Haltung auch hat, die man ja im Augenblick, das ist jetzt meine Meinung an der Stelle, gar nicht deutlich genug haben kann. Also was ich konkret meine, Fremdgehen ist das eine, aber organisierte Kriminalität und gewollte Misshandlung von Frauen, was ihr sehr deutlich thematisiert, ist ja schon ein bisschen was anderes als der klassische Filmseitensprung.
Auf jeden Fall, weil es auch nicht um den Seitensprung ging. Ich fand es total spannend zu erzählen, dass man erst mal mit Eifersucht zu tun hat, bis man die Thematik mehr kennenlernt und versteht, die beiden müssen gar nicht miteinander verhandeln, ob er fremdgegangen ist, sondern ob er eventuell unbewusst oder nicht unbewusst, aber wahrscheinlich in seinem Fall unbewusst eine Frau ausgebeutet oder eventuell vergewaltigt hat, das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube aber, wenn man sich die Zahlen heute anguckt, ist es gar kein nicht alltägliches Thema. Also es ist etwas, was uns ja begleitet in der Realität, in der wir uns gerade befinden. Und ich glaube, dass die Zusammenhänge, in denen wir ganz persönlich und individuell stattfinden und die wir am Küchentisch verhandeln, auch immer politische Aspekte haben, weil die Lage der Menschen in ihrer Gemeinschaft, in der Gesellschaft etwas Politisches ist, was auch mit politischen Themen einhergeht, logischerweise, weil die Gestaltung der Lebenssituation und der Freiheiten jeder Individuen ist nun mal politisch. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, wenn man sich diese Thematik anguckt, der körperlichen Selbstbestimmung, dann kann man dieses Feld nicht ganz auslassen. Ja. Und gar nicht mal, Entschuldigung, ich muss noch ergänzen, gar nicht nur die körperliche Selbstbestimmung, sondern auch das Thema Sexualität und sexuelle Sozialisation. Ne? Das hört sich jetzt immer so groß an, aber das ist ja etwas, was uns alle in irgendeiner Art und Weise beschäftigt oder beeindruckt. Und wir werden alle mit Bildern groß und mit Dingen, die wir erstmal als normal empfinden. Und für mich ist das auch eine ähnliche Entdeckungsreise gewesen wie für Nadine, weil ich dieses ganze Feld jetzt erstmal gar nicht kannte und auch eine sehr romantisierte und normalisierte Sichtweise darauf hatte.
Exakt der Punkt.
Und das sozusagen zu entdecken, was die Realität dahinter ist heutzutage, das steht ja völlig unabhängig von der Frage, ob man grundsätzlich Sex kaufen kann oder ob grundsätzlich Prostitution möglich ist. Aber wir reden über eine Situation jetzt, wie die Situation jetzt ist, ist das überhaupt möglich in einer gesellschaftlichen Lage, wo eine Augenhöhe noch nicht da ist? Das finde ich einfach sehr spannend, sich das anzugucken und gar nicht unbedingt eine Antwort zu liefern, aber einfach dieses Feld aufzumachen. Das finde ich Sehr spannend. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ich bin jetzt vom einen zum anderen gekommen. Aber
nee, überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm, weil ich direkt hinten dranhängen wollte, wie schlau das denn bitte ist, den Counterpart dazu nicht durch eine männliche Figur darzustellen, sondern durch die Figur, die von Anja Kling gespielt wird.
Ich finde das einfach wichtig, weil es nicht darum geht, typisch männliches und typisch weibliches Verhalten zu erzählen, weil das gibt es ja nicht, sondern eben genau eine gesellschaftliche Gemengelage, in der wir uns alle befinden und in der wir alle Entscheidungen treffen und alle ein unterschiedlichste Bewusstseins haben oder auch Wertevorstellungen oder Haltungen und die im Leben einfach aufeinanderprallen. Und das finde ich jetzt erstmal geschlechtsunabhängig. Natürlich gibt es strukturelle Positionen, aber Haltung und für was man sich entscheidet und was man für richtig befindet und was nicht, das ist ja sehr gemischt.
Wenn wir kurz noch dabei bleiben, ihr habt euch auch dazu entschieden, eine Szene, eine Situation aus einem, ich versuche es spoilerfrei zu sagen, doch sehr um die Welt gegangenen Sportskandal von vor 2 Jahren, darf ich sagen, nachzustellen oder ist
zitiert,
dir das?
Zitiert, ja, wir haben es auf jeden Fall
zitiert. Das ist schöner, das ist schöner.
Ich finde, zitiert schön,
zitiert, ja. Und sehr explizit.
Sehr bewusst zitiert.
Genau. Warum diese Szene und warum so, dass man wirklich sofort dieses Ding im Kopf hat und denkt, ach du Scheiße, ja stimmt, das war ja auch.
Ich fand es einfach total spannend, wie sich an so einem Vorfall eine grundsätzliche Diskussion entfacht. Und was daran deutlich wird, an ja, Situationen, Haltungssituationen, vielen verschiedenen Blicken auf eine Situation.
Seid ihr für dich noch in der Komödie? Hat sich da was gewandelt? Sind wir mehr schon in der Tragikomödie in dem Fall?
Also ich glaube, dass der Film ist definitiv mehr Drama als jeder Film davor. Ich habe schon gehört, dass es sehr überraschend kommt. Das war mir jetzt nicht so bewusst, aber ich glaube, ich hätte es niemals anders gemacht. Das hat sich einfach aus der logischen Konsequenz der Weiterentwicklung und der Geschichte ergeben. Und wir haben uns im ersten Teil, ich sag mal, der Wahrhaftigkeit der Thematik gegenüber verschrieben, da auch in die dunklen Bereiche reinzugucken und da ehrlich zu sein, den Figuren gegenüber und der Situation gegenüber. Und das wollten wir hier nicht auslassen. Und da gibt es einfach Bereiche, die sind schmerzhaft und die sind dramatisch. Und ja, die wollten wir miterzählen. Das war also gar nicht so eine bewusste Entscheidung, aber wir haben natürlich gemerkt, dass es sich das dahin mehr entwickelt.
Ich habe es eben in der Filmbesprechung logische Konsequenz genannt.
Ja.
Also du hast seit SMS für dich, hast du ja keine Blödelkomödien gemacht. So, die haben ja alle schon auch immer sehr klare Aussagen gehabt, deine Filme, zwischen den Szenen, die natürlich auch jetzt in Wunderschöner wieder sehr lustig sind, aber so komplettes Happy-Go-Lucky von Anfang bis Ende sind deine Filme ja alle nicht gewesen.
Das würde ich jetzt auch sagen.
So, also insofern ja, finde ich es nicht so wahnsinnig überraschend. Jetzt macht ihr im Film einiges an Themen sichtbar, Themen, die wichtig sind. Was siehst du noch, was hast du noch für Sichtbarkeitsbaustellen? Wo würdest du gerne mehr machen? Wo fehlt's noch?
Ich persönlich, also ich weiß ja, nicht,
auch ob durchaus durch filmisches Schaffen, also wo.
Ja, ich finde es so lustig, weil mir viel gefragt werde, also dass es als ein sehr feministischer Film angesehen wird. Und ich finde das ganz lustig, weil ich habe das Gefühl, eigentlich gucke ich einfach nur, was so los ist um mich rum und guck mir so das Leben an, was da so passiert gerade, was so aktuell los ist, in welchen Verhandlungen wir uns so befinden. Und guck da aus weiblicher Perspektive drauf. Wenn das schon Feminismus ist, finde ich es spannend. Also das, ja, dass das offensichtlich noch nicht so gewöhnt ist.
Das ist ein menschlicher Film.
Oder, ja, aber ich finde es einfach interessant, dass eine weibliche Perspektive auf die Gegebenheiten
automatisch als feministisch deklariert. Ist, und da, zack, so nächster Stempel.
Ja, und das auch, aber auch, dass es scheinbar noch nicht so gewohnt ist, aus dieser Perspektive die Welt zu erzählen oder sich anzugucken. Das finde ich spannend. Also ich glaube, dass ja da viele Dinge, also wie gesagt, es ist wirklich eine Entdeckungsreise, so eine Geschichte zu entwickeln und mit diesen Figuren in diese Welten einzutauchen. Vieles davon war mir überhaupt nicht klar, auch was die Unsichtbarkeit von Frauen in der Historie zum Beispiel angeht und so. Das sind alles Dinge, die werden mir selber bewusst, wenn ich dann Bücher lese oder Menschen, die darüber mehr wissen, dazu befrage. Und das ist total spannend und natürlich verändert das auch meinen Blick in die Welt. Ich glaube, das Allerwichtigste, um eine tatsächliche Augenhöhe zu schaffen, grundsätzlich ist die Sichtbarkeit machen von Care-Arbeit, weil es immer noch zu 75% von Frauen gemacht wird. und überhaupt nicht angemessen behandelt wird für das, was es bedeutet für Gemeinschaften und Gesellschaften. Und das als...
Und speziell nochmal, um nur dran zu hängen, weil ich es wichtig finde, auch speziell innerhalb von Familien, wo eigentlich...
Generell, ne? Genau, ja.
Partner gleichberechtigt sein sollten, absolut, aber, wo es bis heute einfach nicht der Fall ist.
Ja, aber eben auch gesellschaftlich nicht so gesehen wird, ne, und auch nicht so behandelt wird. Und das finde ich total spannend tatsächlich. Aber ich glaube, wir sind daran gewöhnt, sogenannte Frauenthemen, ich glaube, es sind Menschenthemen und betrifft alle, aber sogenannte Frauenthemen nicht so zu betrachten oder nicht so wahrzunehmen. Und das ist lustig, ich war letztens auf einer politischen Veranstaltungen, politische Diskussionen mit den Bundeskanzlerkandidaten und Frauen wurden als stille Ressource benannt. Als stille Ressource, weil sie nicht die Möglichkeit haben, durch Care-Arbeit in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und ich fand das ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, die arbeiten aber alle. Die Arbeit, die sie leisten, wird nur nicht als Arbeit gesehen. Und das ist für mich die stille Ressource. Das ist eigentlich die stille Ressource, die jeder Gemeinschaft und Gesellschaft zugrunde liegt, weil ohne die geht's gar nicht. Und dass das nicht als stille Ressource anerkannt wird, finde ich ehrlich gesagt fast noch ein bisschen gravierender. Ich finde auch, dass Frauen frei entscheiden und in den Arbeitsweg wieder reingehen können, auch notwendig, weil Wahlfreiheit ist ja immer toll. Aber ich fand es einfach so lustig oder so interessant, dass das immer noch so unsichtbar ist, ne, und so wenig besprochen wird. Aber ich finde dieses Buch, was ich schon mal angesprochen habe von Caroline Criado-Perez, wie unsichtbar da Realitäten sind, wahnsinnig spannend, also wahnsinnig erkenntnisreich. Hört man gar nicht mehr auf, tatsächlich das so wahrzunehmen oder zu entdecken.
Ja. Hast du gerade gesagt, eine Veranstaltung mit den Kanzlerkandidaten, Mehrzahl? Ja,
es waren zwei.
War der auch dabei?
Der Friedrich. Mhm. Der Friedrich war nicht dabei.
Oh,
nein.
Gut.
Mhm. Nein. Ich glaube, einen Tag nach dem Demokratiedesaster.
Ja, nach dem Debakel.
Ja.
Okay, ja, ein anderes Thema für ein anderes Gespräch. Jetzt reden wir über Sichtbarkeit und Gott sei Dank ist Wunderschöner ab dieser Woche im Kino sichtbar. Und, ihr geht alle rein, schaut ihn euch an. Eine Filmpremiere oder beziehungsweise ein Kinostart, Caro, zu Beginn der Berlinale. Wie passt das für dich zusammen?
Das ist lustig, ne, weil das immer so aufeinander fällt. Also der Februar ist einfach ein ganz toller Kinomonat, das muss man einfach sagen. Und ich liebe diesen Kinostart-Termin. Und das ist tatsächlich, hat es auch was damit zu tun, wann kommt welcher Film ins Kino, ne? Wer ist sozusagen in einer ähnlichen Thematik unterwegs oder so. Und so ergeben sich Kinostart-Termine. Ich liebe den Februar total. Und dann ist da die Berlinale. Das kann man sagen, dass sich das ein bisschen beißt, aber gleichzeitig ist ja Kino dadurch mega präsent. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob sich das so behagt.
Bist du sichtbar auf der Berlinale oder hast du mit dem Film gerade noch einfach so viel zu tun? Dass
ich muss gestehen, dass so ein Film herausbringen, also ich finde es ja total schön, einen Film zu machen, am Set und beim Drehbuch schreiben und dann später in der Postproduktion in den ganzen dunklen Räumen, in denen man sich dann so befindet. Ich habe überhaupt kein Interesse, mich weiter sichtbar zu machen. Ich habe das Gefühl, meine Sichtbarkeit
überhaupt ist kein Interesse, jetzt mit mir hier zu sitzen und über diesen Film zu reden. Aber ja, ich verstehe schon. Doch, nein, ist angekommen soweit.
Oh Gott.
Kein Problem.
Ich will noch nicht noch mehr. Ich persönlich finde, mir reicht jetzt kurz mit meiner Sichtbarkeit, ich gehe jetzt in den Garten.
Ja, ich finde auch, du kannst direkt jetzt nach unserem Gespräch mit jeder weiteren Pressearbeit aufhören, denn
danke.
Ich habe ja, was ich wollte.
Nein, aber natürlich hatte ich jetzt viel zu tun mit dieser ganzen Herausbringung oder habe auch noch viel damit zu tun und ich werde bestimmt auch ein bisschen auf die Berlinale gehen, aber noch viel mehr werde ich mich ausruhen und schlafen.
Ich wollte gerade sagen, du minitekeltest vorhin von Pause.
Ja,
müssen wir uns Sorgen machen oder ist es ein ganz normales, dich endlich mal einen Augenblick lang erholen, bevor du wieder einen neuen Anlauf nimmst?
Naja, also ich habe ja vor anderthalb Wochen erst diesen Film fertig gemacht. Jetzt kommt er ins Kino. Ich habe jetzt sehr viel Zeit in das Filmemachen investiert, was ich sehr liebe, aber ich habe jetzt wirklich Lust, meine Zeit in die anderen Dinge im Leben zu investieren. Und ich glaube, das ist auch notwendig, damit man dann wieder aus voller Kraft erzählen kann. Und ich habe auch Lust, zu gucken, was so kommt. Also mein Motto für dieses Jahr ist mal gucken, weil ich es gut finde, eine Zeit zu haben, wo man immer antworten kann, mal gucken, was machst du heute, mal gucken, was machst du im Urlaub, mal gucken, was machst du im halben Jahr, mal gucken, was machst du als nächsten Film, mal gucken. So, das finde ich einfach schön. Ich finde es schön, mal ein bisschen sich durchs Leben treiben zu lassen und noch gar nicht zu wissen, was als nächstes kommt.
Ein Anti-Pressure-Programm.
Anti-Pressure-Programm, ja. Und halbes Jahr schöne Dinge machen Programm.
So, das klingt allerdings mal nach
oder?
Einer Million schöner Minuten, die
wieso,
da...
Wieso, wo ich dazu sagen muss, blöd, weil... Filme machen ist auch was Schönes, aber mal die anderen Sachen
so,
verreisen.
Das hat aber auch jeder verstanden, dass du das so siehst, der sich deine Filme anguckt.
Okay.
Insofern stellt sich die Frage nicht. Caroline Herfurth, So schön, jedes Mal wieder. Ihr, ab Donnerstag, ihr habt einen Auftrag. Wunderschön näher gucken. Ich bedanke mich für dieses wunderschöne Gespräch.
Danke.
Wie immer. Und gönne dir jede Minute Auszeit, die da kommt.
Bin gespannt. Mal gucken.
Mal gucken. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna.
Tom.
Traditionen soll man pflegen.
Ja.
Sagt der Volksmund. Donnerstag also geht unsere jährliche Tradition los, seit mittlerweile vielen, vielen, vielen Jahrhunderten. Ich glaube, das erste Mal waren wir zusammen 1509
ja.
auf einer eben solchen.
Da ja, sind wir mit der Pferdekutsche vorgefahren.
Mit der Pferdekutsche sind wir vorgefahren, ganz genau, vor der Berlinale. Dieses Jahr ist es die 75. Also schon ein Jubiläumsfilmfest. Fast, ja, rundes Geburtstag. Wie sagt man, ist 75, ist das, heißt doch irgendwie sogar ein rundes Jubiläum,
also halb,
oder? Ja, finde ich schon. Das Ganze passiert dieses Jahr unter einer neuen Leitung. Trisha Tuttle, von der wir schon gemutmaßt haben, dass sie höchstwahrscheinlich Schülerin in Hufflepuff gewesen sein muss, wenn man so heißt. Trisha Tuttle ist tatsächlich der Name der neuen Festival-Direktorin, die nach relativ kurzer Zeit schon Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek ablöst als neue Festivalleitung. Und pünktlich zum Beginn, wie sich auch das gehört, Tradition haben wir eben schon angesprochen, bist du schon wieder krank?
Ja.
Tauchst aber nichtsdestotrotz in den Festivaltrubel ein und hast sogar auch schon mit Menschen gesprochen, weil du deiner Zeit einfach ständig voraus bist. So, eine von denen bereits von dir besprochenen Personen ist Devrim Lingnau und da kommen wir wiederum zu den Traditionen von Eine Stunde Film.
Ja, weil immer in der Berlinale Startwoche das Interview mit dem European Shooting Star kommt. Das ist Devrim Lingnau in diesem Jahr. Die wird Montagabend auf der Berlinale ausgezeichnet mit eben diesem Award gemeinsam mit 9 anderen europäischen schauspielenden Menschen. Und die Liste davon liest sich wie das Who is Who. Also die Liste von denen, die das auch schon mal waren. Ne? Als Film noch schwarz-weiß und stumm war, da waren nämlich mal Heike Makatsch und Daniel Craig Shootingstar. Das war auch 1509.
Bei
unserer ersten Berlinale, wo wir auf den handgeknüpften roten Teppich mit dem Viehwagen vorfuhren. Alicia Vikander war mal Shootingstar. Domhnall Gleeson, Andrea Riseborough, Daniel Brühl, Alexander Fehling, Jella Haase, Jannis Niewöhner,
Charlie Chaplin,
Albrecht Schuch, Leonie Benesch und jetzt eben Devrim Lingnau.
Ja, das ist eine Frau, die ihr vermutlich oder möglicherweise kennt als Elisabeth, genannt Sissy aus Die Kaiserin. 2 Staffeln aktuell verfügbar auf Netflix. International quasi ist sie schon ein gefeierter Star. Du hast dich jetzt die Woche mit ihr getroffen. Wie würdest du sie einreihen in die Liste der Shootingstars?
Direkt hinter Charlie Chaplin. Nee, das ist natürlich Quatsch. Also ich habe so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu den Shootingstars bekommen in den letzten Jahren. Denn es waren auch mal ein paar Ausfälle dabei, also gesprächstechnisch zu jung, zu unerfahren, Interviews wirklich katastrophal. Ganz anders hier. Wir haben quasi schon beim Begrüßen angefangen zu quatschen. So intensiv, dass mein Aufnahmegerät noch gar nicht an war, als wir eigentlich schon mitten im Thema waren. Also Devrim, Jahrgang 1998, jetzt also 26, geboren in Mannheim. Die hat nicht etwa Schauspiel studiert, sondern freie Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Und da wollte ich erstmal, also irgendwann, als ich dann auch mal auf Record gedrückt hatte, wissen, warum das und warum nicht Schauspiel.
Weil ich das Gefühl hatte, es gibt mir die Möglichkeit, eine eigene künstlerische Position herauszuarbeiten. Zum Beispiel eine eigene Ästhetik zu finden, die mich interessiert. Inhalte zu finden, nochmal losgelöst von einem Metier wie Schauspiel oder was hätte man noch studieren können, irgendwie Regie oder sowas. Einfach überhaupt erstmal Kunst zu studieren, um eine eigene künstlerische Haltung entwickeln zu können. Das war für mich wichtig und ich glaube, das beeinflusst die Art und Weise, wie ich Drehbücher lese zum Beispiel enorm oder wie ich mich an Charaktere annähere, weil ich sehr, sehr viele andere Referenzen habe aus dem künstlerischen Bereich oder aus der Kunstgeschichte oder so, ne? Dann einfach nochmal einen anderen Fundus habe und ich glaube, ich kann damit irgendwie Figuren anreichern.
Aber wie liest du ein Drehbuch? Also wenn du was zugeschickt bekommst, worauf achtest du? Woraus siehst du, dass das für dich was sein könnte?
Naja, also jetzt in Bezug auf das Studium habe ich, glaube ich, gelernt, Texte und Inhalte sehr auf meine Interessen hin zu prüfen und zu gucken, ob das meinen Anliegen, meinen Sichtweisen, auch politischen Sichtweisen entspricht. Und ich glaube, ich lasse mich weniger von kommerziellen Aspekten hinreißen. So, ja.
Du hast eben Hysteria schon angesprochen. Warum liegt der Film dir so am Herzen? Was ist das für ein Projekt?
Das ist der zweite Kinofilm von Mehmet Akif Büyük Atalay. Also zunächst hat mich die Begegnung mit Mehmet umgehauen, muss ich sagen. Ich hatte zwar das Drehbuch schon gelesen, natürlich, als ich zum Casting kam, aber Mehmet hat mich auf dem Bahnhof abgeholt, was schon sehr ungewöhnlich war. Normalerweise wird man nicht vom Regisseur am Bahnhof abgeholt. Und wir liefen uns so auf dem Gleis so entgegen und wir haben uns, glaube ich, direkt auf eine sehr tiefe, freundschaftliche Art miteinander verbunden gefühlt und uns direkt, obwohl wir uns noch gar nicht kannten, so ganz fest in den Arm genommen. Und da war so ein sehr tiefes Verständnis von Anfang an da. Manchmal hat man das ja, ne, mit Menschen, die man sieht und man denkt, oh, da ist irgendwas, da sehe ich mich in dem anderen Menschen und der sieht sich in mir und dann passt irgendwas. Und als ich zu dem Casting kam, war die Figur zum Beispiel, die spiele Elif, noch gar nicht deutsch-türkisch, sondern hatte, wir nannten die damals noch so, es gibt diesen Roman, der heißt Wir Strebermigrantinnen. Da war die noch viel mehr so eine unsichtbare Migrantin, weil sie polnische Wurzeln hatte. Und erst dann in der Zusammenarbeit war eigentlich sehr schnell klar, als ich Mehmet gegenüberstand, dass wir zusammen natürlich dieses Projekt machen. Und dann wurde die eben zur Deutsch-Türkin und hat viele biografische Anteile auch aus meinem Leben. Vieles, was in dem Film verhandelt wird, ist schon sehr nah an mir dran. Ich glaube, ich habe selten oder noch nie etwas gemacht, was so nah an mir und meine eigenen, also nicht nur im Narrativ, aber was an meinen eigenen identitären Fragen so nah dran ist.
Dein Vater ist Türke und deine Mutter ist Deutsche.
Genau.
Wie sehr hat das in deinem Aufwachsen eine Rolle gespielt? Also wie hast du dich selber wahrgenommen oder bist wahrgenommen worden?
Naja, ich bin ja so wie White Passing, könnte man sagen. Also ich werde halt nicht türkisch gelesen auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ich dadurch schon weniger Rassismuserfahrungen gemacht habe. In mir hat das aber trotzdem, ich glaube, in mir hat das dazu geführt, dass ich lange meine die türkische Kultur oder auch die türkische Sprache, weil ich nämlich türkisch auch fließend spreche, ich bin mit meinem Vater auch also sehr eng zusammen groß geworden. Und ich habe das aber wie in der Öffentlichkeit dann so, diesen Teil von mir eigentlich wie so abgekapselt und dachte, naja, ich sehe ja nicht so aus, ich werde nicht so gelesen, ich habe kaum türkische Freundinnen. Ich gehöre ja eh nicht zu dieser Community irgendwie so dazu. Und erst durch den Film mit Mehmet habe ich gemerkt, dass eigentlich da ein Anteil in mir ist, der nie irgendwie so richtig gelebt hat oder der auch so sehr einsam ist. Weil natürlich habe ich die Sehnsucht in die Türkei oder habe ich die Liebe zu meiner Familie, die dort lebt. Mein Vater lebt jetzt auch wieder in Istanbul und so. Und da war viel Sehnsucht, die ich aber nie so mit einer Community irgendwie so teilen konnte, ne? Und ich glaube, dadurch habe ich mich oft ein bisschen isoliert gefühlt, weil ich so nicht so richtig wusste, wo ich so hingehöre auch.
Hast du da mit deinen Eltern drüber sprechen können?
Nee. Die haben ja auch das beide nicht so. Also die sind ja irgendwie nicht mixed. Und ich glaube, es geht vielen, also und ich will das gar nicht mit dem Struggle vergleichen, den Leute haben, die tatsächlich auch so Rassismuserfahrungen machen, weil das ist nochmal so was ganz anderes, womit man auch so dealen muss, so was so Anfeindungen und so angeht. Ich glaube aber schon, dass mein Schmerz vielleicht mehr so war, dass ich so wie gerne ein Teil von was gewesen wäre und nicht so wahrgenommen wurde und auch ja, dass ich nie irgendwie so richtig in so einer Community so angekommen bin, glaube ich, ja.
Willst du das jetzt ändern? Also dich dahin öffnen und dem bewusst dich irgendwie damit auseinandersetzen?
Ich glaube, ich setze mich schon bewusster damit auseinander. Und insofern ist es interessant, weil je mehr ich diese Seite auch an mir zulasse, ja, oder mich vielleicht auch nicht so sehr schäme. Ich glaube, weil auf der einen Seite war ich natürlich wie so traurig, nicht dieser Community anzugehören. Und auf der anderen Seite hatte ich in mir aber auch so eine ganz große Überheblichkeit, dass ich so dachte, so irgendwie, ja, ich hab mich dem auch nicht so richtig geöffnet, ne, dem Kulturkreis. Ich war dann irgendwie auf einer evangelischen Schule und es war halt alles so sehr white einfach auch. Und ich glaube, durch die Auseinandersetzung damit und durch das Teilen von dem, was ich fühle, kann ich mich irgendwie sehr gut connecten, auch mit anderen Leuten, die auch so mixed sind eben. Und ich merke, allein schon durch die Auseinandersetzung und das drüber sprechen, dadurch das bewirkt, dass andere Leute auf mich zukommen und sagen, hey Devre, mir geht's irgendwie genauso. Das macht das von alleine eigentlich, ne? Sobald man das zulässt auch. oder auch diese Traurigkeit zulässt, dass man nirgendwo so richtig dazu gehört.
Ist es dann nicht, also ich finde es gerade total schön, dass wir hier über den European Shooting Star sprechen, mhm, wo ja aus 10 europäischen Ländern dann Schauspielende vertreten sind. Also wie sehr stehst du hinter diesem europäischen Gedanken?
Ja, total. Ich glaube, Europa ist eine super Institution. Ja.
Und siehst du dich auch als wenn du dich als Schauspielerin definierst, über eine geografische Verortung?
Ja.
Ich will gar nicht sagen Land, weil bist du deutsch-türkische Schauspielerin oder bist du eher europäische Schauspielerin? Du spielst in allen Sprachen dieser Welt. Übertrieben gesagt, natürlich. Ja.
Ich glaube, im Moment sehe ich mich schon als deutsch-türkische Schauspielerin. Ja. Das ist interessant, weil durch die Kaiserin habe ich so eine große Fan-Community auch in der Türkei. Und das ist interessant, weil die nehmen mich total als Türkin wahr. Die schreiben mir auch alle auf Türkisch. Das ist für die, ich kriege so viele Nachrichten jeden Tag irgendwie auf Social Media von jungen Türkinnen. Ich kriege eigentlich nur Nachrichten von Frauen, was ziemlich toll ist. und die sehen mich total als türkisches Role Model. Die stellen das gar nicht in Frage, ob ich jetzt irgendwie weiß bin oder nicht türkisch gelesen bin oder in Deutschland groß geworden bin, sondern die nehmen mich so voll an und nehmen mich irgendwie auch so als Vorbild, was sehr, sehr gut tut. Insofern würde ich mich auf jeden Fall schon auch durch diese Bestätigung, die von außen kommt oder durch die Arbeit mit Mehmet oder jetzt durch die Arbeit mit Ayşe, die jetzt ansteht, Ayşe Polat, habe ich so das Gefühl, soziales Umfeld ist halt identitätsstiftend, ne? Und eigentlich gar nicht so sehr, wo man selber nur unbedingt reingeboren wird in seine biologische Familie oder so, ne? Das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Aber ich glaube, viel ist auch ist tatsächlich so eine Community-Frage. Ja.
Die Lust zu spielen.
Ja.
Wann fing das bei dir an? Wo kommt die her?
Ich habe das Gefühl, die Lust am Spielen, die wächst noch so ganz doll auch. Ich habe das nicht unbedingt immer so forciert mit dem Schauspielen. Das ist am Anfang eher so ein bisschen so wie zu mir gekommen. Ich habe eine Ballettausbildung gemacht, also klassisches Ballett an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Da war ich noch sehr jung und habe dann so darüber eigentlich gemerkt, dass Ballett eigentlich nicht ist, weil mir das viel zu so konservativ auch war. Und habe dann darüber so gedacht, aber vielleicht, so Schauspiel könnte schon interessant sein, weil ich dann am Theater eben auch die Schauspielenden kennengelernt habe und so. Und habe dann so einen Schauspielworkshop mal gemacht. Und dann durch diesen Workshop kam das so ins Rollen, aber es war eben nie so jetzt so, ich hatte nie diese Berufsentscheidung so getroffen, dass ich so gesagt habe, ich muss jetzt Schauspielerin werden. Und es war eigentlich auch bis nach dem Abitur so, als ich dann mich für das Kunststudium entschieden habe, immer so, dass ich habe eigentlich nie diese Entscheidung getroffen, so mein alles zu dedicaten jetzt an diese Schauspielerei, sondern es ging mir immer eher um eine Ausdrucksmöglichkeit. Und ich glaube, das Schauspielern ist für mich eine tolle Ausdrucksmöglichkeit. Aber es geht mehr um die Ausdrucksmöglichkeit als um das Schauspielern an sich, weißt du, und um die Zusammenarbeit mit den Regisseurinnen und an der Mitgestaltung am Drehbuch und im Ensemble zu arbeiten mit anderen Schauspielerinnen, ja, und sich mit Kostümen zu überlegen. Also ich finde Film reizt mich total. Weißt
oder Serie.
Ja, genau. Oder so. Ja.
Die Kaiserin ist natürlich die Figur, die Rolle, die die meisten mit dir assoziieren. Aktuell zumindest. Mhm. Die zweite Staffel ist im Dezember fast genauso erfolgreich gestartet wie die erste. Die dritte ist jetzt bestätigt.
Genau.
Was bedeutet dir die Rolle?
Ich freue mich sehr, dass wir noch eine dritte Staffel machen. Weil ich glaube, dass jetzt die dritte Staffel für mich, ich persönlich habe mich immer darauf gefreut, dass Elisabeth ein bisschen älter wird noch, weil ich glaube, dass die Lebensgeschichte, die sie hatte, die war natürlich auch schon interessant, klar, als sie da nach Schönbrunn an den Hof kam, das war für die Zuschauenden, und das war auch tatsächlich historisch gesehen natürlich ein spannendes Event, aber ich glaube, auch aus einer jetzt vielleicht so feministischeren Perspektive, es ist halt irgendwie spannender, jetzt nicht nur so weiterhin das Kinderkriegen und Heiraten zu erzählen, sondern ich jetzt freue mich halt irgendwie voll darauf, wie sie sich aus diesen Zwängen des Höfischen auch befreit und dann auf ihre Reisen geht, die sie dann ja viel im weiteren Verlauf ihres Lebens unternommen hat und so zu ihren eigenen Lebensthemen irgendwie findet durch die Reisen. Und ihr Leben war natürlich auch stark von Verlust und Ängsten geprägt. Und für mich als Schauspielerin ist das natürlich eine besonders herausfordernde, aber auch reizvolle Aufgabe, sich diesen Tiefen auch zu nähern. Ja. Und darauf freue ich mich jetzt in der dritten Staffel besonders. Deswegen bin ich froh, dass wir das noch so weit weitererzählen dürfen. Ja.
Wie dankbar ist es für dich als Schauspielerin, immer wieder zu einer Figur zurückkehren zu können?
Ich habe da einen großen Respekt vor. Und ich glaube, für mich und auch für in der Produktion so einer Serie ist das Allerwichtigste, dass man sich immer wieder bewusst macht, das, was wir machen, ist eine Annäherung an eine historische Figur, an historische Begebenheiten, aber es ist dennoch eine freie Interpretation, ne? Und wir behandeln Themen unserer Zeit des 21. Jahrhunderts, ja, also das, was zum Beispiel die Hofdamen auch verhandeln, miteinander, untereinander, oder auch, dass so Machtstrukturen in Frage gestellt werden von Elisabeth oder so. Das sind natürlich alles Themen unserer Zeit, der jetzt so, und insofern, oder dass auch queere Themen irgendwie behandelt werden. Und ich glaube, insofern muss man schon unterscheiden. Ich glaube, das ist das Wichtigste tatsächlich. Muss man unterscheiden zwischen, was sind die tatsächlichen historischen Begebenheiten, und sich immer wieder bewusst zu machen, wir lösen uns davon und wir erzählen eigentlich so, wir haben so die Figuren aus diesem tatsächlichen historischen Narrativ uns genommen, aber wir machen mit denen etwas ganz Eigenes, was ein Produkt unserer Zeit ist. So. Aber das ist total wichtig, weil ich glaube, ich habe mal diesen Begriff so mir überlegt, dieses Geschichts-Smoothwashing oder so, ne? Man darf auch die Geschichte irgendwie nicht verfälschen, oder beziehungsweise man darf nicht annehmen, dass das, was wir in der Serie erzählen, alles historisch korrekt ist. Weil damit wird man irgendwie den Figuren auch nicht. Elisabeth war in dem Sinne keine Feministin, weil es keine feministische Bewegung auch zu der Zeit gab, und es braucht eine Bewegung, um auch wirklich feministisch proaktiv agieren zu können. Also man kann das ja nicht alleine machen. Die hatte sicherlich schon sehr aufgeklärte Gedanken so für ihre Zeit, aber weißt du, was ich meine? Da gibt es nochmal einen Unterschied. Und diesen Unterschied sich immer wieder bewusst zu machen, ist für mich besonders wichtig.
Es ist eine fast überflüssige Frage, aber wie wichtig ist dir die feministische Perspektive in den Filmen und im Leben?
Also sehr wichtig, ja. Und ich, das Ding ist, dass natürlich Feminismus mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen ausgefranster Begriff ist, und ich glaube, es wäre wichtig, sich nicht nur pro-feministisch zu äußern, sondern auch nochmal, oder jeder für sich klarzumachen, wenn man sich feministisch nennt, für sich selber auch nochmal klarzumachen, was ist denn dieser Feminismus für mich und wie kann ich den auch leben, und sich nicht nur so wie als Teil einer Bewegung zu sehen, sondern auch so über proaktiv darüber nachzudenken. Und das Interessante ist, dass man auch in Produktionen immer wieder oder wenn ich Drehbücher lese oder in Gesprächen bin, dass dann irgendwie Dinge einem vorgestellt werden, auch im künstlerischen Bereich, so zum Beispiel als feministische Arbeit oder so. Und ich habe das Gefühl, der Begriff wird auch viel benutzt. Und es ist wichtig, wirklich die Inhalte auch daraufhin zu prüfen. Und ich habe nicht immer, auch bei nicht allem, was ich gemacht habe in meinem beruflichen Werdegang bis jetzt, das Gefühl, da wurde einiges als feministisch bezeichnet, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das, also weil es ist auch so ein bisschen so ein Marketing-Brand, es ist so ein für sich stehender Begriff geworden, dem sich halt irgendwie auch viele Leute wie so anhängen wollen, und ich glaube, es ist wichtig, Inhalte auch wirklich daraufhin zu prüfen.
Wie passt das für dich mit einem Filmfestival zusammen, wo es auch viel um Glamour und roter Teppich geht? Also es gab ja vor ein paar Jahren, ich glaube von Anna Brüggemann initiiert, dass man legerer auf den roten Teppich geht, als es früher üblich war etc. Und es ist ja trotzdem irgendwie immer so ein Ausstellen, gerade ja, für Frauen, ja, oder weiblich gelesene Menschen, ja, sich auf dem roten Teppich irgendwie so zu inszenieren.
Mhm. Ja, aber ich habe mit Inszenierung an sich überhaupt gar kein Problem. Also für mich ist das nicht antifeministisch, wenn man sich also so super hot, also wenn halt einfach Leute toll aussehen, weißt du, und hot aussehen, dann ist das für mich nicht antifeministisch. Ich finde, du kannst halt auch super mit einem tollen Dekolleté und hohen Schuhen oder super girly sein oder, keine Ahnung, irgendwie Tipps haben, lange Fingernägel haben oder starke, also weißt du, das ist für mich nicht antifeministisch. Für mich ist Feminismus, wenn ich diese Frauen sehe, die nicht zu verurteilen und zu sagen, ich supporte so wie alle Formen von Weiblichkeit und jede Frau, wenn die sich toll fühlt in diesem Outfit, dann will ich die auch feiern, so, dann bin ich nicht da, um zu sagen, naja, wenn du irgendwie mit einem, keine Ahnung, super engen Kleid auf die Berlinale kommst und so Heels oder so, who am I to judge? Also, oder? Ich finde, meine feministische Position sollte einfach sein, alle Frauen zu unterstützen und ich habe keinen Bock. Das ist eigentlich nämlich wieder ein sehr, fast schon wie so ein patriarchaler Blick oder so ein Blick von oben drauf, wenn ich Leute dafür schäme, wie die aussehen, oder? Auch wenn die sich super hot in ihren Outfits fühlen, dann will ich das einfach nur celebraten. Gerade wenn das eine marginalisierte Gruppe ist.
Auf was freust du dich bei der Berlinale am meisten?
Auf unsere Premiere von Hysteria.
Und bei den Shootingstars?
Ich freue mich jetzt besonders darauf, die anderen Shootingstars in Person kennenzulernen. Ja.
Hast du mit Leonie oder anderen Shootingstars aus den letzten Jahren darüber sprechen können, was da genau auf dich zukommt?
Ich hatte jetzt mit niemandem irgendwie so Austausch dazu. Nee.
Das heißt, du lässt es einfach auf dich zukommen?
Ja, voll, voll. Also doch, Ella Rumpf, die war mal für die Schweiz vor ein paar Jahren Shootingstar und die ist auch in meiner Agentur. Aber ich habe mit ihr nicht explizit darüber geredet. Ich habe das eben nur vor ein paar Jahren so am Rande mitbekommen und weiß, dass sie auch total begeistert war insofern.
Es ist die 75. Berlinale in diesem Jahr. Es wird groß gefeiert, das fast runde Jubiläum. Erinnerst du dich an deine erste Berlinale?
Ja. Also das war, oh Gott, ich bin mit 18, 19 in meine Agentur zu Spielkind gekommen und dann war das wahrscheinlich so mit 19, dass ich zum ersten Mal, aber da hatte ich noch gar keine Termine natürlich, ne? Aber ich bin so auf ein paar Veranstaltungen gegangen und eben daran erinnere ich mich noch sehr gut an die, meine Agentur hatte so ein Opening gemacht, so ein Agentur-Berlinale-Get-Together oder so. Und da bin ich dann hin und ich weiß, dass ich, oh Gott, ich war, meine Mutter ist mit mir nach Berlin gefahren, weil ich irgendwie noch nicht alleine nach Berlin, ich weiß auch nicht, eigentlich kann man mit 19 schon alleine nach Berlin fahren, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist sie mitgekommen und sie hat mich dann auch noch mit dem Auto so bis vor die Tür gefahren von diesem Event und ich kannte halt noch niemanden aus der Agentur und dann bin ich da so rein und hatte tatsächlich einen super Abend direkt, ja. Das war ganz toll, aber dann um 12 hat mich meine Mutter auch wieder abgeholt.
Ja. Das macht sie dieses Jahr hoffentlich nicht, also vielleicht nicht um Mitternacht, sondern ein bisschen später.
Aber sie kommt auch.
Ja. Ja. Evelyn, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Ganz tolle Gesprächspartnerin. Wir haben ungelogen 45 Minuten gesprochen. Das war jetzt wirklich nur ein Auszug. Wir haben uns wieder verabredet die kommenden Jahre und wollen dann auch gemeinsam in 25 Jahren die 100. Berlinale feiern. Wie wir da hinkommen, ob mit Viehwagen oder doch mit dem Hoverboard, ich weiß es nicht.
Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht überleben wir einfach erstmal die 75. Die beginnt diesen Donnerstag am 13. und geht dann wie gewohnt 10 Tage bis zum 23. Februar. Und natürlich werden wir da wieder kräftig für euch mitmischen, soweit uns unsere jeweiligen Abwehrkräfte tragen. Was wir erlebt haben, werden an den dann ersten 6 Tagen des Festivals, das hört ihr nächsten Mittwoch. Und ja, bis dahin, macht bitte keinen Quatsch, haltet die Ohren steif. Frau Wollner, hast du?
Ja, ich hätte gerne mal erstmal wieder Gefühle in den Ohren. Ja? Ja, damit würde ich gerne anfangen.
Damit du vielleicht einfach erstmal wieder in deinem entzündeten Lauschapparillo überhaupt vernünftig was hören kannst. Ich drücke dir die Daumen. Und ihr guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch auf der Berlinale gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.